Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz vor OP. Mein Name ist Michael Silbernagel und heute zu Gast ist Dr. Tobias Vogel. Er ist Mitinhaber der Praxis Ortho München und 2024 Kongresspräsident des Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin.
Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von OPET.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast, Herr Dr. Vogel. Schön, dass Sie sich da die Zeit nehmen, in doch, glaube ich, für Sie auch mittlerweile eine sehr stressige Zeit. Denn die DKU 2024 steht ja schon irgendwie in den Startlöchern. Herzlich willkommen und schön, dass Sie die Zeit noch haben.
Ja, vielen Dank, Herr Silbernagel. Ich freue mich, hier mitmachen zu können.
Wir starten so traditionsgemäß bei dem Podcast immer mit so einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde. Und das ist dann auch gleichzeitig so unser roter Faden durch das Gespräch. Da würde ich jetzt einfach mal starten.
Sehr gerne.
Klinik oder Praxis?
Beides zu seiner Zeit.
Angestellt oder selbstständig?
Das eine bedingt ja dann das andere. Sie müssen eine Zeit lang angestellt sein, um später selbstständig zu werden. Aber ich mache, seit ich mich niedergelassen habe und selbstständig bin, das, was ich immer machen wollte. Also selbstständig.
Sprechstunde oder Hörsaal?
Sie sprechen da was Spannendes an. Das ist das, was mir fast am meisten gefehlt hat, seit ich mich aus der Klinik dann verabschiedet habe. Ich habe sehr, sehr gerne Lehre gemacht. Ich habe schon vor meinem Medizinstudium gerne Lehre gemacht und ich habe während meiner Assistenzarztzeit gerne Lehre gemacht und ich mache jetzt auch noch Lehre, aber in viel, viel geringerem Ausmaß. Deswegen würde ich sagen, ich mache sehr, sehr gerne Lehre, aber ich bin sehr gerne in der Praxis.
Sehr gut. Ja, das ist ein guter Auftakt für ein interessantes Gespräch und auch in unserem Vorgespräch und auch von Ihrem Lebenslauf. Gerade das Thema Klinik oder Praxis, Sie haben gesagt, alles zu seiner Zeit. Was ist denn die richtige Zeit für die Klinik und was ist denn die richtige Zeit für die Praxis?
Also Sie müssen ja, wenn Sie als Arzt tätig werden, nach dem Studium eine Facharztweiterbildung machen und diese Facharztweiterbildung geht und ging damals, als ich das gemacht habe, fast ausschließlich in der Klinik. Noch dazu habe ich die ersten fast 6 Jahre meiner Facharzt-Weiterbildung Unfallchirurgie gemacht und die findet kaum im niedergelassenen Bereich statt. Insbesondere die große und operative Unfallchirurgie, die kriegen sie nur im Krankenhaus und deswegen findet die Weiterbildung zum größten Teil im Krankenhaus statt und deswegen ist der Anfang Ihrer beruflichen Tätigkeit im Krankenhaus und im Anstellungsverhältnis.
Ja, gerade zu Beginn, was ist dann der Sprung, dass Sie gesagt haben, ich gehe dann doch in die Praxis irgendwann?
Also ich war 10 Jahre lang in der Klinik, 10 Jahre lang Universitätsmedizin, die ersten 5,5 bis fast 6 Jahre Unfallchirurgie und dann nochmal 4,5 Jahre in der Orthopädie, wobei ich an einem Haus als Oberarzt tätig war, in dem beides gemacht werden musste. Und ich habe das auch gerne gemacht, in der Nacht viel Frakturosteosynthesen, am Tag das elektive Programm. Das merkt man aber nach einigen Jahren und man wird ja auch nicht jünger, sodass man sich überlegen muss, wie geht das perspektivisch weiter. Und die Niederlassung tatsächlich kam eher plötzlich. Für mich war eigentlich klar, noch dazu habe ich eine gewisse, sagen wir mal, Fallhöhe universitär auch an meiner letzten Stelle in Bochum erreicht. Ich wollte eigentlich Chefarzt werden. Und als die Situation konkreter wurde, musste ich mir überlegen, wie mache ich weiter und habe mir die Stellen von all meinen befreundeten Chefärzten angeguckt. Und das ist dann im Laufe der Zeit, lernen Sie immer mehr Chefärzte kennen, eine ganze Vielzahl gewesen im ganzen Bundesgebiet und musste ehrlicherweise feststellen, dass für mich aus meiner Perspektive keiner meiner befreundeten Chefärzte den Job hat, den ich gerne machen möchte. Und da habe ich festgestellt, vielleicht muss ich den Blick weiten, vielleicht muss ich etwas mehr in unser Fach hineinblicken. Und hier kam dann die Niederlassung und die Selbstständigkeit aufs Tableau. Und so ist es dann letztendlich natürlich mit einer gewissen Vorbereitungszeit passiert.
Das heißt, eigentlich hatten Sie mal ursprünglich eine klassische Chefarztkarriere so gedacht für sich?
Das ist schwer zu sagen. Natürlich eine klassische Chefarztkarriere. Wissen Sie, man weiß das vielleicht nicht von Anfang an. Ich komme nicht aus einem Ärztehaushalt. Ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen und habe festgestellt, dass durch die Tätigkeit als Arzt in der Klinik mir viele Wege plötzlich offen standen, von denen ich mir gar nicht vorgestellt habe, dass sie ja mal für mich möglich wären. Und so habe ich einfach immer versucht, das Beste aus der jeweiligen Position zu machen und stellte fest, dass nach oben hin relativ wenig Grenzen gab. Insbesondere in der Universitätsmedizin, wenn Sie in der Lehre Freude haben, wenn Sie an der Forschung Freude haben, wenn Sie vielleicht auch mit dem Team gut zurechtkommen und nicht gerade zwei linke Hände haben, was in der Orthopädie und Unfallchirurgie schon auch ein entscheidender Faktor ist, dann merken Sie auf einmal, nach oben hin geht's immer weiter. Und deswegen strebt man vielleicht am Anfang gar keine Chefarztkarriere an, aber irgendwann haben sie wissenschaftliche Meriten, irgendwann sind sie in leitender Position in einem Krankenhaus und dann stellen sie sich natürlich die Frage, war es das jetzt oder geht es weiter? Und dann macht man entweder einen Sprung auf die nächste Position oder aber in meinem Fall einen Karrierebruch, eine Karriereveränderung. Und so ist es bei mir gewesen.
Und wenn Sie das sagen, dass Sie sich dann viele Freunde oder bekannte Chefärzte angeschaut haben, was Ihnen dann am Jobprofil nicht Ihrem entspricht oder Ihrem Wunsch entspricht, was waren das für Themen, wo Sie sagen, nee, das sehe ich da und das will ich für mich nicht?
Ganz am Ende, ich habe da auch viel nachgedacht zu der Zeit und denke heute auch immer noch gelegentlich drüber nach, hatte ich den Eindruck, dass man in Chefarztpositionen an einem Krankenhaus trotzdem relativ wenig gestalten kann. Es ist so, dass viele Maßnahmen wie Personalhoheit, wie auch Budgethoheit nur in bedingtem Maße heutzutage von Chefärzten wahrgenommen werden oder denen übertragen wird. Und mir fehlte da die letztendliche Entscheidungsgewalt. Wissen Sie, man ist immer von irgendjemandem abhängig, egal ob in der Anstellung als angestellter Chefarzt oder aber in der Niederlassung. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten für mich auch, sagen wir, unter unternehmerischem Aspekt, die waren für mich in der Niederlassung verlockender und in der Chefarztposition war man doch eher abhängig von der Verwaltung, von einem Geschäftsführer. Die wechseln auch häufig. Jeder will das Rad neu erfinden. Das war für mich nicht interessant.
Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich gerade das, was man als Chefarzt in der Klinik nicht hat, genau diese Themen Verwaltung, Personal, manchen ja vielleicht ja in die richtige Richtung geht, weil man sagt, man will eigentlich mit Personalthemen gar nicht so viel zu tun haben. Das ist aber, also das sehen Sie mehr als Gestaltungsfreiraum, als tatsächlich so eine Einschränkung, dass man sich dann eben um solche Themen noch vermehrter kümmern muss als angestellter Chefarzt in der Klinik.
Natürlich hat alles zwei Seiten. Und Personalhoheit und Personalverwaltung macht nicht jeden Tag immer nur Spaß. Und mich hat tatsächlich am Ende der Unternehmergeist mehr interessiert. Der ist natürlich auch mit einigen Risiken verbunden. Wenn Sie sich selbstständig machen, müssen Sie erst einmal in eine finanzielle Vorleistung gehen, die in unserem Fach bedauerlicherweise auch nicht zu gering ist. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, hier viel mehr gestalten zu können. Wissen Sie, wenn Sie selbstständig sind, gibt Ihnen keiner vor, wie viele Tage Urlaub Sie im Jahr haben. Es gibt nur rudimentäre Vorgaben, wie viel Sie tatsächlich am Tag arbeiten oder wann sie in der Früh anfangen müssen oder wann sie aufhören und ob sie das Ganze mit einer Arzthelferin oder mit acht machen, das können sie selbst entscheiden, da gibt es keine Vorgaben. Und bei den befreundeten Chefärzten habe ich schon viele Klagen auch immer gehört darüber, dass man nicht einstellen kann, wen man gerne einstellen würde. Man hätte gerne vielleicht Leuchtturm-Oberärzte und würde die gerne übertariflich bezahlen, was alles zumindest damals zu meiner Zeit nicht üblich und nicht Usus gewesen ist. Und Gleiches galt für das Assistenzpersonal. Und selbst so einfache Sachen wie die Modernisierung einer Ambulanz oder das Streichen von Ambulanzzimmern war im Krankenhaus ein sehr, sehr großer Act. Und wenn man das in der Niederlassung machen will, dann schaut man ins Internet nach dem nächsten Maler oder malert selber und macht es einfach.
jetzt sind Sie dann anschließend in die Niederlassung gegangen und ja auch nicht irgendwo, sondern Münchner City, wo ich mir vorstellen kann, gerade dort eine Niederlassung, wo es ja auch sehr viele Ärzte gibt und auch sagen wir, sehr viel Wettbewerb oder Kollegen, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus einige Herausforderungen mit sich gebracht hat.
Ja, es war auch so, dass ich am Anfang gar nicht so sehr dafür war für diesen Standort, weil ich mir dieselben Gedanken und auch dann resultierend daraus dieselben Sorgen gemacht habe, wie die, die Sie jetzt vielleicht so ein bisschen angesprochen haben. Ich bin ja nicht alleine niedergelassen, sondern wir haben zu zweit diese Praxis in der Münchner Innenstadt übernommen. Und dass es die Münchner Innenstadt geworden ist, habe ich meinem damaligen oder meinem jetzigen Partner, meinem Gründungspartner zu verdanken, der persönlich über eine oder zwei Ecken Beziehungen zu den Vorgängern gehabt hat. Und ich habe lange Zeit gesagt, Mensch, Münchner Innenstadt, da haben es auf mich jetzt auch nicht gewartet. Da gibt es genügend und wir haben auch eine sehr detaillierte strategische Planung gemacht, wo wir uns niederlassen wollen. Und es hat sich einfach gezeigt, dass das Wachstumspotenzial der Metropolregion München so groß ist, dass es auch durch die bereits dort praktizierenden Orthopäden und Unfallchirurgen gar nicht richtig zu bedienen ist. Und retrospektiv muss man auch sagen, wir sind zwar viele hier in München, aber keiner von uns dreht Däumchen. Keinem von uns ist langweilig.
Das heißt, Sie haben durchaus strategisch überlegt, dorthin zu gehen und jetzt weniger, das ist die Gelegenheit, dort was zu übernehmen, sondern tatsächlich eine strategische Entscheidung, ja, ich gehe genau in die Praxis. Also muss ja beides zusammenpassen natürlich, eine Gelegenheit und Strategie.
So ist es, so ist es. Und letztendlich ist das Ganze ein bisschen einem Steckenpferd entsprungen, strategische Unternehmensführung, unternehmerisches Handeln und planvoll Vorgehen. Das ist etwas, was ich in meiner späteren Assistenzzeit und in meiner Oberarztzeit irgendwie hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass mir das liegt und dass mir das Spaß macht. Und deswegen war auch die Rückkehr nach München in dieser Art und Weise so nicht geplant. Ich bin 2008 zur Überraschung meines damaligen Chefs und auch etwas zur Überraschung meiner Frau mit der Idee um die Ecke gekommen, nach Bochum zu gehen und mich beruflich nochmal zu verändern, eine andere Klinik mir anzuschauen und vielleicht auch andere Dinge machen zu können. Und damals, als ich meiner Frau gesagt habe, Schatz, kannst du dir vorstellen, dass wir nach Bochum gehen, war 2 Tage Funkstille. Und dann hörte ich irgendwann aus dem Bad den Ruf, ja, für 5 Jahre. Und so sind wir dann nach Bochum gegangen und nach 4,5 Jahren war also klar, es musste sich irgendetwas verändern und idealerweise vielleicht sogar wieder zurück nach Bayern. Aber dass es dann tatsächlich München wurde, das habe ich meinem Praxisgründungspartner zu verdanken.
Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, das Thema Risiko ist ja auch etwas. Man macht sich wahrscheinlich sehr viele Gedanken und ich kenne das ja selber, eine Strategie, wenn man sie rückblickend betrachtet, schaut das immer sehr linear aus und auch immer sehr einfach und im Nachhinein kann man sagen, das waren immer die richtigen Entscheidungen. Aber wenn man an dem Punkt steht, ne, macht man das jetzt tatsächlich, da weiß man ja nicht, ist das die richtige Entscheidung und geht es auch in die richtige Richtung. Wie haben Sie damals die Zeit so empfunden?
Es war eine wilde Zeit. Die war einmal persönlich wild, weil ich 2 kleine Kinder hatte zu diesem Zeitpunkt. In der Familie einfach viel los war und man auch dann nochmal eine ganz andere Verantwortung natürlich spürt, wie wenn man alleine oder zu zweit mit einer Partnerin oder mit einer Ehefrau ist. Die waren beruflich spannend, weil in der Zeit natürlich parallel zu der Überlegung, mich selbstständig zu machen, ich natürlich meine Karten ausspielen wollte, eventuell mich auf Chefarztpositionen zu bewerben, meine Stelle in Bochum zu verlängern. Das waren alles Optionen. Also es war für mich eine sehr wilde Zeit und es ging dann auch relativ schnell. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mit meiner Frau, damals noch in Bochum wohnend, und mit meiner ersten Tochter sind wir nach Winterberg gefahren, um ein bisschen zumindest wieder in die Berge zu kommen und ein Wintererlebnis zu haben im Januar. Und hier musste die Entscheidung getroffen werden, verlängere ich in Bochum gehe ich ganz woanders hin oder mache ich mich in München selbstständig? Und das war eine wirklich aufreibende, nervenaufreibende Zeit, in der dann meine Frau und ich gemeinsam auch beschlossen haben, wir gehen zurück nach Bayern und wir wagen dieses Abenteuer mit der Selbstständigkeit.
Also welchen Stellenwert hatte denn das Umfeld? Sie haben es schon angesprochen, wichtig, dass ja auch die Familie da dahinter steht, aber auch Gründungspartner, den Sie auch hatten. Ich denke, zu zweit ist man natürlich auch, kann man sich das Risiko auch teilen. Hätten Sie es denn auch ohne gemacht, also wenn es jetzt allein gewesen wäre, oder war das Nein. schon auch ein zentraler Faktor?
Das war ein zentraler Faktor, dass ich nicht alleine war. Und mit meinem Gründungspartner zusammen, der ebenfalls in einer ähnlichen Lebenssituation war, der ebenfalls Lust am Unternehmerischen hatte und der ebenfalls einen operativen Schwerpunkt hatte und zurück wollte, den ich damals auch schon kannte aus meiner Münchner Zeit noch, also inzwischen seit über 20 Jahren, war natürlich das geteilte Risiko ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Noch dazu bei dieser für uns damals sehr groß erscheinenden Aufgabe, das direkt in der Münchner Innenstadt zu machen.
Jetzt haben Sie zu dieser Selbstständigkeit ja auch noch eine wirtschaftliche Ausbildung oder Studium gemacht. Wie kam es dazu? Und ich glaube, das macht dann auch nicht jeder, der so in die Selbstständigkeit geht.
Also das war letztendlich eigentlich in Vorbereitung auf eine Chefarztposition. Mein damaliger Chef an der Uniklinik in Bochum hat gesagt, Vogel, wenn du weitermachen willst, musst du auch ein bisschen Betriebswirtschaft wissen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und da kann man dann natürlich alles machen, von einem Wochenendkurs Betriebswirtschaft bis hin zu einem Master of Business Administration an der European Business School. Und das eine kostet 200 Euro, das andere kostet 30.000 Euro. Also da können Sie sich dann sozusagen frei einsortieren. Und mir war klar, dass es berufsbegleitend sein musste natürlich. Ich habe Familie mit zwei kleinen Kindern zu dem Zeitpunkt gehabt. Ich war in leitender Funktion an der Uniklinik. Ich hatte eine Forschungsarbeitsgruppe. Ich habe meine Lehre gerne gemacht. Also es war klar, es musste berufsbegleitend sein. Und es sollte, wie man in Bayern sagt, jetzt kein Papadeckelzeugnis werden, sondern es sollte schon ein bisschen Hand und Fuß haben. Und so kam ich dann auf ein Studium des Gesundheitsmanagements, nennt sich Master of Health Management, also einen Masterstudiengang an einer Universität in Bremen. Und da habe ich mich dann eingeschrieben und habe parallel zu meinen anderen Verpflichtungen, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe, berufsbegleitend ein Studium absolviert. Es war teilweise ganz schön hart, nach langen Diensten abends noch irgendwelche Hausaufgaben zu machen und Seminare zu besuchen. Zu den Klausuren musste ich immer anreisen, entweder nach Köln oder nach Bremen. Das war schon eine Herausforderung. Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe neue Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch verbunden bin. Und ich glaube auch, dass es mir beim Aufbau unserer Praxis hier in München oder unserer Praxen inzwischen ja hier in München durchaus sehr viel geholfen hat.
Würden Sie denn jetzt heute sagen, würden Sie auch empfehlen an so meine Kollegen, die gerade mit dem Gedanken spielen, da auch nochmal wirtschaftlich sich weiterzubilden?
Sich ein tieferes Wissen über unser Gesundheitssystem, über Personalführung, über strategische Unternehmensplanung und so anzueignen, ist für Leute, die in leitender Funktion im deutschen Gesundheitssystem tätig sein wollen, egal ob als leitender Arzt in einem Krankenhaus oder eben als Selbstständiger, in meinen Augen unabdingbar.
Ist es vielleicht auch dann ein Thema, wo Sie sagen, das ist vielleicht etwas in der Ausbildung, das zu kurz kommt, also in der normalen Medizinausbildung, weil da nehme ich an, wird nicht wahnsinnig viel solche Inhalte gelehrt?
Würde ich auf jeden Fall sagen, dass das zu kurz kommt. Es gibt aber heutzutage natürlich schon Ansätze und auch die war ja damals zu meiner Zeit noch eine andere Zeit. Ich habe Medizin studiert bis 2001. Es hat sich in der Zeit viel getan und auch die jungen Kollegen, die heute einen gewissen Plan für ihre Zukunft haben, die machen teilweise solche Seminare schon während des Studiums. Aber selbstverständlich kommt während des Medizinstudiums, während der Facharztweiterbildung und hinterher dann auch in leitender Funktion all das viel zu kurz, insbesondere natürlich auch Menschenführung und Personalführung.
Ja, jetzt leben Sie richtig das Unternehmertum und das spürt man ja auch sehr deutlich, dass so das Ihre Passion ist. Dennoch liest man dann auch immer wieder, dass heutzutage viele junge Kollegen eher in eine Anstellung gehen wollen und selbst sich im ambulanten Bereich lieber in der Praxis MVZ anstellen lassen, als sie selber zu führen. Woran liegt es aus Ihrer Sicht oder ist es eigentlich eine falsche Einstellung und man sollte viel mehr Selbstunternehmer werden?
Also es ist ein eindeutiger Trend, der lässt sich auch an Zahlen ablesen. Wir haben inzwischen in Bayern in der Niederlassung einen Anteil von angestellten Ärzten von etwa 36% mit Tendenz steigend. Diese Zahlen sind Tatsachen. Die Ursachen hierfür sind sicherlich multifaktoriell, so wie das häufig ist. Wir haben es zum einen damit zu tun, dass der Arztberuf auch in dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie weiblicher wird. Das spielt sicher eine Rolle. Wir haben es mit der Art und Weise, wie die nachfolgenden Generationen sich generell ihr Leben, nicht nur ihren Beruf, sondern ihr ganzes Leben vorstellen, mit Veränderungen zu tun, die nicht mehr ganz vergleichbar sind mit dem, wie das in meiner Generation der Fall gewesen ist. Und schon meine Generation hat das anders gemacht und ist das anders angegangen wie die Vorgängergenerationen. Das nächste ist, dass natürlich die Selbstständigkeit ein finanzielles Risiko darstellt, das man erstmal eingehen möchte. Und in der Medizin in Deutschland herrscht so viel Umbruch und Aufbruchsstimmung und Veränderung. Und gesamtgesellschaftlich haben wir es mit so großen Problemen zu tun, mit dem Fachkräftemangel, mit der Tatsache, dass immer weniger Beitragszahler etwas finanzieren müssen, dass immer mehr Leute in Anspruch nehmen, so dass ich schon nachvollziehen kann, warum man dieses Risiko nicht eingehen möchte. Aber das waren Dinge, die mir damals, als ich mich niedergelassen habe, gar nicht so bedeutsam waren. Ich musste einfach in meinem Leben den nächsten Schritt machen und stand an einer Kreuzung und habe mich eben nach reiflicher Überlegung für den Gang, den ich dann gegangen bin, entschieden. Die Unwägbarkeiten und die Probleme und das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, das sind Analysen, die, wie Sie schon gesagt haben, retrospektiv häufig dann gemacht werden. Also ich kann nur jeden ermuntern, der in sich den Drang oder die eine Unternehmerpersönlichkeit stecken fühlt, das dauert auch eine ganze Zeit, bis man das herausfindet, diesen Weg zu gehen.
Wie lange würden Sie denn sagen, hat es denn gedauert, bis Sie so mal aus dem Klinikleben in der Praxis dann angekommen sind, dass Sie sagen, so jetzt habe ich die Praxis im Griff oder jetzt weiß ich, wie der Hase läuft? Wie ist da so die Umstellung?
Die Praxis im Griff ist lustig, denn man hat manchmal den Eindruck, diesen Zeitpunkt erreicht man nie. Ganz prinzipiell ist festzustellen, aus meiner persönlichen Erfahrung raus, dass es zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Nun bin ich selbst Operateur und muss sagen, das Einzige, was wirklich gleich geblieben ist, im Vergleich zwischen meiner klinischen Tätigkeit in den Universitätskrankenhäusern und der Niederlassung, ist die Schnittnahtzeit. Also die Operation findet in derselben Art und Weise statt, vielleicht inzwischen mit einer gewissen größeren Routine und schnelleren Geschwindigkeit. Aber alles andere ist völlig anders. Und wenn Sie in die Niederlassung kommen, dann sind Sie, wenn Sie direkt aus dem Krankenhaus kommen, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das ist ein ziemlich harter Aufschlag. Und ich glaube auch, dass man, wenn man die Gelegenheit und die Zeit hat, sich vielleicht etwas mehr darauf vorzubereiten, als dass das bei mir der Fall gewesen ist, dann ist das sicherlich hilfreich und vielleicht sogar etwas weniger schmerzhaft und man lässt vor allen Dingen zahlt vielleicht auch nicht ganz so viel Lehrgeld. Das Problem bei mir ist tatsächlich gewesen, dass die Entscheidung schnell fiel und ad hoc getroffen wurde und dass zwischen meiner Entscheidung, mich niederzulassen, und der Übernahme der Praxis keine 4 Monate lagen. wenn man das vielleicht vorher, und jetzt bin ich fast ein bisschen selbstkritisch, strategisch angegangen wäre in dieser Situation, dann lässt sich das vielleicht auch ein bisschen sanfter gestalten.
Liegt natürlich auch daran, dass die Ausbildung, so wie Sie sagten, eigentlich ausschließlich in der Klinik passiert. Wäre es denn denkbar, auch Teile der Ausbildung in einer niedergelassenen Praxis zu machen?
Also ich möchte nicht neunmal klug erscheinen, aber das, was man an Zeit bis zum Facharzt absolviert, nennt man Weiterbildung. Und die Ausbildung findet in der Universität statt, so dass man vielleicht nur für die Kollegen auch im Wording sagen muss, die Weiterbildung findet eben zum größten Teil im Krankenhaus statt, wobei man sie auch in der Selbstständigkeit bzw. in der Niederlassung zum Teil absolvieren kann. Aber sie brauchen natürlich Grundfertigkeiten in Notfallmedizin, in allgemeiner Chirurgie, auf der Intensivstation. Das sind Dinge, die Sie in der Niederlassung nicht beigebracht bekommen können. Und deswegen müssen Sie da ins Krankenhaus. Inzwischen ist es so, dass die Weiterbildung massiv unter Druck gerät, auch durch aktuelle Entwicklungen. Wir haben früher schon immer das Problem gehabt, dass man im Krankenhaus die konservativen Weiterbildungsinhalte eigentlich gar nicht mehr richtig abbilden konnte und ein Problem dabei hatte, sie seinen Weiterbildungsassistenten beizubringen. Und durch die massive Ambulantisierung und jetzt auch durch die Krankenhausreform von Herrn Lauterbach wird es so sein, dass immer weniger Inhalte aus unserem Fach Orthopädie und Unfallchirurgie, die in der Weiterbildung gefordert werden, auch alleine im Krankenhaus abgebildet und beigebracht werden können, sodass eine grundlegende Notwendigkeit besteht, sowohl für Weiterbilder als auch für Ärzte in Weiterbildung, die Weiterbildung neu zu denken. Wo bekomme ich die Inhalte, die Fertigkeiten und die Fähigkeiten her, die ich benötige, um später ein guter Orthopädin und Unfallchirurg oder eine gute Orthopädin und Unfallchirurgin zu werden? Und das geht inzwischen fast nicht mehr an einer einzigen Weiterbildungsstelle. Der Trend, damals schon seit der Zusammenlegung der Fächer Orthopädie und Unfallchirurgie, ist eine Weiterbildung im Verbund. Das heißt, mehrere Weiterbildungsermächtigte schließen sich zusammen, um dann in einer Gruppe von vielleicht dreien oder vieren eine Gesamtweiterbildung einem Weiterbildungsassistenten oder einer Weiterbildungsassistentin anbieten zu können.
Aber dann natürlich auch mit unterschiedlichen Ausrichtungen.
Selbstverständlich. In unserem Fach zusammengelegt ist ja jetzt seit 20 Jahren die Orthopädie und Unfallchirurgie, die traditionell bei uns eigentlich getrennt gewesen ist. Und das war ein sehr kluger Schritt. Der Bewegungsapparat und die Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates gehört in eine Facharztspezialität gebündelt, wobei man natürlich schon auch sagen muss, dass vermutlich jemand, der eher in die Unfallchirurgie tendent, ein bisschen eine andere Persönlichkeit hat als jemand, der von Haus aus in die Orthopädie geht. Ob das jeder so unterschreibt, weiß ich nicht. Meine persönliche Erfahrung ist es jedenfalls. Und wenn man dann auch dazu tendiert, vielleicht später in der Selbstständigkeit das Ganze zu machen, also unser Fach ist sehr, sehr breit und Sie müssen versuchen, in der Weiterbildung am Anfang möglichst breit einzusteigen, schmal und eng wird es am Ende raus dann sowieso von ganz alleine.
Sie haben ja zu Anfangs gesagt, auch das Thema, also was ich gefragt habe mit Hörsaal oder Sprechstunde, dass Ihnen das Thema Weiterbildung auch da sehr am Herzen liegt und Sie gerne auch mehr Zeit investieren würden, wenn der Tag mehr Stunden hätte. Welche Inhalte der Weiterbildung würden Sie denn in Zukunft ein stärkeres Gewicht legen? Also was sind so Ihre Themen, wo Sie sagen, da das würde ich gerne weitergeben?
Also das hängt zum einen natürlich mit meinen klinischen Schwerpunkten zusammen. Ich bin zertifizierter Kniechirurg und habe mich sehr der gelenkerhaltenden Kniechirurgie verschrieben. Und das heißt, operativ ist das, was ich weitergeben kann und was ich weiterbilden kann, alles rund ums Knie. Gleichzeitig haben wir natürlich in unseren Praxen ein sehr breites Spektrum, vom Schulter- und Ellenbogenchirurg bis zum Fußchirurg bis hin zum konservativen Schmerztherapeuten, sodass letztendlich das, was nicht nur ich, sondern so eine größere Gemeinschaftspraxis wie meine anbieten kann, ein sehr großer Teil der orthopädisch-unfallchirurgischen Tätigkeit darstellt und eben auch weiterbilden kann. Was für uns in Zukunft wichtiger werden wird und auch schon wichtig ist, ist sicherlich die Verletzungen und Erkrankungen am Bewegungsapparat des alternden Menschen. Gleichzeitig wird aber auch die Jugend immer risikobereiter. Das sehen wir auch an einer Vielzahl von Verletzungsmustern und Behandlungsnotwendigkeiten. Sodass hier sicherlich das Spektrum dessen, was weitergegeben werden kann, von der Wiege bis zur Bahre, von der Kinderorthopädie bis hin zur Alterstraumatologie darstellt. Und für mich ganz wichtig ist, unabhängig von den medizinischen Inhalten, durchaus auch ein bisschen strategische Unternehmensführung mit einfließen zu lassen. Und gleichzeitig kümmere ich mich natürlich auch berufspolitisch darum, dass die Weiterbildung sich fortentwickelt, dass unter den verändernden Rahmenbedingungen wir weiterhin den medizinisch und ärztlichen und insbesondere orthopädisch-unfallchirurgischen Nachwuchs up-to-date und zeitgemäß in allem weiterbilden können, was er braucht. Und das ist mit ein Grund, warum wir auch die Weiterbildung und die Weiterbildung im Verbund als ein Schwerpunktthema für den nächstjährigen DKU gewählt haben.
Das wäre ja auch das nächste Thema, auf das ich zu sprechen kam. DKU 2023 ist gerade mal so vorbei. Jetzt 2024 steht an und Sie sind nächstes Jahr einer der drei Kongresspräsidenten. Das heißt, jetzt beginnt eigentlich auch die Arbeit quasi des neuen Präsidiums. Wie ist denn der Stand, sagen wir, der Planung? Was ist gerade jetzt zu Beginn, so einen Monat nach dem Kongress, denn jetzt zu tun oder was sind so die Schwerpunkte?
Also die tatsächliche Arbeit für den DKU 2024 hat bereits vor einem Jahr begonnen. Und sah so aus, dass ich zunächst einmal die drei gewählten Präsidenten kennengelernt haben und getroffen haben und ja, sich beschnuppert haben. Und es wurden dann auch Teams gebildet. Und am Anfang war alles recht lose, aber seit Februar, März diesen Jahres, also bereits 23, haben wir regelmäßige Videokonferenzen zusammen mit der Firma, die den Kongress organisiert, die das sehr professionell und seit vielen Jahren schon macht. Aber Sie haben recht, seit dem Ende des DKU 2023 wurden die Zügel nochmal richtig angezogen. Wir sind gerade damit befasst, die Programmplanung für 2024 aufzunehmen. Da hat jeder so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Gleichzeitig gibt es sehr viele tradierte Formate auf dem DKU 2024, die man einfach so weiterlaufen lassen kann. Aber die Programmgestaltung ist der größte und dickste Brocken, mit dem wir es jetzt gerade zu tun haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass bereits im Vorfeld, also diesen Sommer, das war noch weit vor dem DKU 2023, wir drei Präsidenten für die Ausrichtung der Summer School O und U verantwortlich waren, die dieses Jahr in Kiel stattfand. Also die Aufgabe eines Kongresspräsidenten ist vielfältig. Manche der Aufgaben werden einem auch erst nach der Wahl erzählt und nicht vorher.
Manchmal auch besser so,
oder? Es ist manchmal vielleicht auch besser so. Das Ganze macht unheimlich viel Spaß, aber aus der Selbstständigkeit raus ist es natürlich wirklich eine sehr große und sehr zeitintensive Aufgabe, aber das können Ihnen sicherlich auch meine beiden Mitkongresspräsidenten bestätigen, die als Chefärzte in unterschiedlichen Kliniken tätig sind. Für die ist es genauso viel Aufwand.
Ja, ich denke, ein gutes Zeitmanagement da unglaublich wichtig. Wie gelingt es Ihnen dann, den Freiraum in der Praxis freizuschaufeln?
Also einmal geht das nur, indem ich natürlich meine Praxispartner unterstützen und wir Assistenzärzte haben, sodass die Annahme oder überhaupt die Überlegung, sich für diese Aufgabe bereit zu erklären, nicht in jeder Niederlassungsphase möglich ist. Also wäre da jemand vor 6 Jahren auf mich zugekommen, als wir noch im Aufbau uns befanden, hätte ich gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Das geht nicht. Also Sie müssen arriviert sein, Sie müssen eine gewisse Größe haben, Sie müssen Partner haben, die für Sie das bisschen mitschultern und auch eine Familie, die vielleicht in Anführungszeichen aus dem Gröbsten raus ist. Für sowas gibt es nur ein ganz enges Zeitfenster, zumindest aus meiner Perspektive. Und das war jetzt mit dem Vorschlag, den DKU 2024 als einer der Präsidenten mit zu verantworten, vor anderthalb bis 2 Jahren, war das eben, hat sich gerade dieses Zeitfenster geöffnet gehabt.
Und kann man schon was sagen zum Programm und zu den Schwerpunkten? Warum sollen wir denn nach Berlin fahren nächstes Jahr?
Ja, Herr Silbernagel, warum soll man nächstes Jahr nach Berlin kommen? Man soll nächstes Jahr nach Berlin kommen, weil eine Reise nach Berlin und insbesondere zum DKOU immer eine Reise wert ist. Hier bieten wir für alle in O und U das gesamte Spektrum unseres Faches. Kinderorthopädie bis Alterstraumatologie, vom Kopf bis Fuß, von Notfall bis Elektiv, für Anfänger oder Fortgeschrittenen aus Österreich, Schweiz, Dänemark, nächstes Jahr aus Nepal und natürlich auch aus Deutschland. Nirgends außer auf dem DKOU finden sich so viele Kolleginnen und Kollegen zusammen, um in loser Atmosphäre auch einmal miteinander sprechen zu können. Eine solche Bandbreite kriegen Sie auf keinem Spezialkongress und deswegen ist jedes Jahr der DKOU ein absolutes Muss für alles in O und U.
Ja, sehr gut. Ja, also vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Man spürt eben den Unternehmertum bei Ihnen und ich glaube, das wäre auch ein gutes Steckenpferd dann auch für die DKU und für das nächste Jahr, wo man da durchaus sehr prägend, glaube ich, tatsächlich tätig sein kann.
Ja, ich biete Ihnen ja gerne an, aber das kann auch einer meiner Kongressmitpräsidenten machen, Ihnen hinterher mal zu erzählen, wie es dann tatsächlich war.
Genau, weil es ist ja immer im Nachhinein, dann sieht es immer sehr linear aus. Wenn man jetzt hier steht, ist es oftmals sehr, sehr viel schwieriger, Entscheidungen zu treffen.
Ja, so ist es.
Ja, also ich wünsche Ihnen auf alle Fälle dort viel Erfolg und eine glückliche Hand für die richtigen Entscheidungen, für die richtigen Themen, fürs richtige Programm, dass auch wieder möglichst viele nach Berlin reisen und hoffentlich auch glücklich nach Hause fahren.
Jawohl, das ist wichtig. Und wichtig für das Ganze ist einfach, egal ob in der Klinik oder in der Niederlassung, egal ob Sie zusätzlich als Funktionär tätig sind oder dann so eine Aufgabe plötzlich übertragen bekommen wie die DKU, Sie müssen für das Fach brennen, Sie müssen leidenschaftlich als Arzt sein und Sie müssen einfach wollen, dass die Orthopädie und Unfallchirurgie weiter vorangebracht wird. Und das muss ich sagen, dieses Feuer brennt tatsächlich in mir.
Sehr schön. Ja, besseres Schlusswort kann man fast gar nicht sagen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für den guten Podcast.
Sehr gerne, Herr Silbernagel. Ich danke Ihnen.
Das war Kurz vor OP, der Podcast von OPET. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.